Was sich gewandelt hat in den letzten 4, 5 Jahren, ich würde sagen im Speziellen nach Corona, ist der Umstand, dass die Frage, ja, funktioniert denn das überhaupt, digitale Angebotskommunikation, seltener kommt. Man kann über digitalen Werbedruck Erfolge erzielen. Wir erzeugen im Grunde für den Händler, und ich glaube, Rewe hat es auch ähnlich gemacht, pro Store Heatmaps, um zu gucken, in welchem Bereich ist welcher Kanal wie wirksam.
Ich würde niemals hingehen und sagen, das, was wir bei Rewe gemacht haben, kann man jetzt einfach auf beliebig auf andere Konzerne überstülpen. Und die Botschaft soll auch keineswegs sein, raus aus allen Hallenzetteln, sondern die Botschaft, die ich gerne eher verbreiten möchte, ist, beschäftigt euch in euren Marketing- und Medieneinheiten damit, wie ist generell die CO2-Bilanz eures Marketing- und Media-Mixes. Du wirst lachen, aber auch die Omi sozusagen hat sich dann auf einmal mit WhatsApp auseinandergesetzt. Ich war total überrascht, wie sie soziodemografischen Daten von WhatsApp sind und wie hoch die Durchdringung auch bei älteren Zielgruppen ist. Und das wurde sehr, sehr dankbar angenommen, dass sie auf einmal die Möglichkeit hatten, unser PDF kostenlos über den Kanal WhatsApp zu abonnieren.
Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast immer mit Menschen aus dem Handel über alles, was den Handel so beschäftigt. Handzettel AD und Hello personalisierter, KI-gesteuerter Marketingmix. Heute nehme ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit in die Welt der Brand and Offer Communication bei Rewe. Bastian Tassew, Head of Sales and Retail Media Marketing, erzählt bei uns im Podcast, wie er die Postprint-Kommunikation bei Rewe gestaltet. Mit dabei ist Stefan Bien, Chief Revenue Officer bei Offerista, unser Podcast-Supporter des Monats. Meine beiden Gäste verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Sie teilen die Leidenschaft für Kommunikation und Technologie und kennen den Markt extrem gut. Viel Spaß beim Hören der Folge. Guten Morgen, Bastian, Stefan. Herzlich willkommen im EHI-Podcast.
Guten Morgen, Caro. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, guten Morgen, Caro, hier aus Dresden.
Ja, wir haben uns heute viel vorgenommen. Was kommt nach Print Exit, Brand versus Offer Communication, der Marketing-Kanalmix der Zukunft, nachhaltiges Marketing, Personalisierung? Ihr beide kennt euch ja schon ein paar Tage und arbeitet, so wie ich verstanden habe, schon länger zusammen. Stefan, in deinem LinkedIn-Profil steht, du bist CRO, Mindfulness Trainer, Singer, Artist. Als ich dich geaddet habe, dachte ich erst, du wärst nicht die Person, die ich adden wollte. Du bist CRO bei Offerista, assoziiere ich total mit den digitalen Angebotsblättchen. Aber ich habe in unserem Vorgespräch schon gemerkt, dass ihr seit eurer Gründung ein viel breiteres Portfolio habt. Ne? Ihr seid Partner, der seine Kunden auf dem Weg der Digitalisierung des Marketings begleitet. Als CRO verantwortest du Strategie und Sales in Europa. Ich bin gespannt auf deine Einblicke aus anderen Ländern. Und Bastian, du bist hier bei uns im Studio in Köln, hattest ja auch nicht einen allzu weiten Weg und warst 13 Jahre in Marketing- und Mediaagenturen auf Publisher-Seite und bist seit fast 10 Jahren im Rewe-Konzern, aktuell mit der Verantwortung für die nationale Angebotskommunikation, E-Commerce-Marketing von Liefer- und Abholservice sowie sämtliche eigenen Medien der Rewe. Point of Sale, App, Web, Newsletter. Ja, und wir haben alle gemeinsam, dass wir Eltern sind und wir zeichnen gerade in KW 50 auf. Also ich würde mal sagen, allein das ist schon eine Leistung bei den ganzen Viren, die unsere Kids immer so anschleppen. Wir steigen jetzt mal direkt an hin. Stefan, was war denn gute Brand and Offer Communication vor dem Smartphone, vor dem Internet?
Ja, genau. An der Stelle, ich habe mir hier kleine Notizen gemacht, würde aber jetzt davon abweichen. Und zwar hatten wir gestern noch einen Call mit einem großen Kunden von uns, von Edeka. Und ja, er ist auch schon sehr, sehr lange mit dabei. Und ich glaube, wenn ich so ins Jahr 1980, 1990 da irgendwo zurückgehe, es heißt ja immer von Henry Ford, der Spruch, 50% der Werbung sind für die Tonne. Ich weiß gar nicht, ob das für den Handel zu der Zeit zutrifft. Ich glaube, gerade im LEH-Bereich war es schon immer so und damals vielleicht noch mal mehr, den Kunden im Kiez gut zu kennen. Also wer sind meine Kunden um meine Filiale und alleine das Warensortiment darauf auszurichten oder mit den Kunden auch ins Gespräch zu kommen. Denn wenn wir an Marketing-Mix-Modeling denken, wie wir es heute betreiben, damals, ja, es gab den Prospekt, es gab Radio und TV war, glaube ich, auch für viele einfach unerschwinglich, gerade wenn wir an die Kaufmänner auch vor Ort denken. Und ich denke, das, was damals ausgezeichnet war, um Umsatz auf der Fläche zu machen, gilt heute nach wie vor, den Kunden gut kennen. Mhm. Ich denke aber, dass es heute umso schwieriger ist, wenn ich bis zu 100 Kanäle oder Formate digital konzertieren muss. Also ich denke, das war früher einfacher. Der Kanalmix war, denke ich, überschaubarer und hier und da sicher auch näher am Kunden direkt auf der Fläche, was natürlich heute auch für viele Händler nach wie vor gilt.
Danke schon mal für die Einordnung. Bastian, du bist ja auch schon ein paar Jahre dabei. Welche Worte würdest du da finden?
Also ich glaube, Werbung ist immer dann besonders gut und effektiv, wenn sie es schafft, irgendwie die Filter von Menschen zu durchdringen. Und die hat Stefan ja insofern recht. Und das hatte Werbung einfach früher dann einfacher, weil wir einfach in Summe weniger Reizen ausgesetzt werden. Also du hast ja die Zeit vor Internet und Smartphone angesprochen. Ich selber bin Kind der 80er. Da kennt, glaube ich, fast noch jeder aus der Zeit irgendwelche Fernsehspots, die man quasi so aus dem Gedächtnis wiedergeben kann. Und das hat ja vor allem auch damit zu tun, dass wir in Summe viel, viel weniger Botschaften hatten. Vielleicht noch ein bisschen ergänzt mit der Tatsache, dass man sich damals über sowas wie Frequency Capping, glaube ich, auch noch nicht so intensiv Gedanken gemacht hat und einfach Werbebotschaften dann wirklich, ich sag mal, wie die Sau durchs Dorf getrieben hat.
Der Zott-Sahne-Joghurt. Ich glaube, dieser Jingle kommt einer gewissen Zielgruppe heute noch in den Sinn.
Auf jeden Fall.
Ja, ihr sagt, den Kunden gut kennen. Was ist denn heute eine erfolgreiche Brand and Offer Communication?
Also ich persönlich glaube ja tatsächlich, jetzt mal als Händler gesprochen, ne, Cash is King. So, und was wir uns natürlich anschauen, ist erstmal alle Kennzahlen, die es rund um Kundenaktivierung gibt. Und das sind dann aber auch nicht nur Marketing-KPIs. Jetzt in unserem Fall geht es natürlich auch um Warenflüsse. Es bringt das beste Offer nachher nichts, wenn der Kunde irgendwie vor einem leeren Regal steht, weil du irgendwie diesen Prozess nicht im Griff hast. Daneben jetzt mal für die Rewe gesprochen, haben wir natürlich aber auch eine Verantwortung für die Marke Rewe, der wir nachkommen und wo wir immer wieder anhand von Kundenbefragungen überprüfen, wie schneiden wir denn in verschiedenen Wahrnehmungsdimensionen ab. Und wenn es jetzt um Offer geht, zum Beispiel das Thema Preiswahrnehmung, ein sehr wichtiges für uns. Und ich glaube, das ist auch so die Herausforderung, für der irgendwie alle Marketeers stehen, permanent auszutarieren. Ne? Was mache ich einerseits dafür, dass der Euro in der Kasse stimmt und wie kriege ich aber auch meine Markenbildung konstant entwickelt, also im Prinzip immer wieder sicherzustellen, einen guten Mix aus Image und Performance nachher im Marketing-Mix zu repräsentieren.
Mhm. Stefan?
Ja, ich würde, glaube ich, anschließen, wenn man sich so mal ein Portfolio vorstellt von Händlern, die wie Rewe digital sehr weit sind, die eine hohe Inhouse-Capability haben, eine sehr hohe Kompetenz Inhouse aufgebaut haben und auf der anderen Seite des Portfolios eher Händler, die noch auf klassische Medien setzen, dann ist es, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Herausforderung, auch diese internen Prozesse umzubauen hin zu digital. Wenn man sich vorstellt, dass ein Prospektvorlauf mehrere Wochen dauert, also wir reden jetzt vom Printprospekt, und die ganze Logistik, hat der Bastian auch schon gesagt, darum gebaut werden, dann kann man sich auch vorstellen, dass es nicht einfach ist, okay, ich nehme dieses Werbemedium raus aus dem Marketingmix und setze ein digitales Werbemedium ein, was ganz anders reagiert, sondern es müssen ja auch interne Prozesse da angepasst werden, bei allen Vorteilen, die digitale Bewerbung auch hat. Für uns ist immer wichtig, den Drive-to-Store, weil das ist das, was für den Kunden zählt, Umsatz auf der Fläche, Druck auf der Fläche. Und auf der anderen Seite ist es oft für uns auch eine Herausforderung, Händlern nahezubringen, welche Nutzergewohnheiten stehen im Zentrum? Das heißt, wie und wo erreiche ich welche Nutzer, die ich über klassische Medien naturgemäß nicht mehr so gut erreichen kann? Was sich gewandelt hat in den letzten 4-5 Jahren, ich würde sagen im Speziellen nach Corona, ist der Umstand, dass die Frage, ja, funktioniert denn das überhaupt, digitale Angebotskommunikation, seltener kommt. Ich glaube auch seit diesen, ich glaube es war über 1 Milliarde Euro, die Temu in den Markt geblasen hat. Und man sieht ja einfach die massiven Installs, die dort generiert wurden. Mhm. Man kann über digitalen Werbedruck Erfolge erzielen. Und wenn wir jetzt keine 1 Milliarde Euro haben, wir haben in den letzten 4 Jahren 90 Projekte begleitet, international, das heißt in allen Ländern der Offerista, der Shopfully, in denen wir Händlern helfen, Gebiete zu identifizieren, in denen eine Reduktion der Printverteilung Sinn macht. Über statistische Methoden, über Kassendatenanalysen, über Clusterbildungen. Und das ist der Kern bei uns. Das heißt, Ziel ist immer Drive to Store, den besten Marketing-Mix finden über statistische Methoden, über ROAS, über ROI, über Heatmaps, in welcher Filiale funktioniert, welche Prospektverteilung wie gut und wo kann sie digital ergänzt werden. Und das alles zu konzertieren, ist an sich schon schwer. Wenn man dann noch unterstützen darf beim Händler auch darüber hinaus, dann tun wir das natürlich gerne.
Das, was du beschreibst, ist ja auch genau das, Bastian, was ihr dann bei Rewe gemacht habt, ne? Also ihr seid aus dem Print-Handzettel rausgegangen. Wie kam es denn dazu und was hat sich für dich dadurch verändert? Das Erste, was ich auch ja denken würde, ist, erreiche ich dann auch wirklich noch alle Zielgruppen? Ne? Also
ja, also als Handelsunternehmen haben wir eher erstmal in erster Linie das Ziel, irgendwie positive Erträge zu erwirtschaften, aber wir sind auch eine Genossenschaft. Also das heißt, die Mehrheit unserer Rewe-Märkte wird von Kaufleuten geführt und das sind am Ende Familienunternehmen, die auch von Generation zu Generation weitergereicht werden. Und der eine oder andere wird es nicht wissen, aber Rewe wird in 3 Jahren 100 Jahre alt. Also wir sind schon eine Weile am Markt. Und deswegen ist natürlich auch Nachhaltigkeit für uns in der DNA verwurzelt. Ne? Also dieser Familiengedanke, der setzt sich da konsequent fort. Und deswegen war es für uns auch eine Hauptambition, das Thema dann auch im Marketing stärker zu adressieren. Wir haben uns eh als Rewe Group das Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden mit verschiedenen Meilensteinen. Und der Handzettel, sage ich mal, der Papierhandzettel war sozusagen das, was da einen wirklich in der CO2-Bilanz angeschrien hat, was zu verändern. Und ich finde es gut, dass wir diesen Weg dann auch gegangen sind. In Summe, haben wir das damals berechnen lassen, haben wir jetzt 70.000 Tonnen CO2 eingespart pro Jahr, dadurch, dass wir uns aus dem Handzettel verabschiedet haben. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, wir haben auch andere Medien aufgebucht, ne, weil wir ja unseren Mediamix verändert haben. Auch die sorgen wiederum für eine gewisse CO2-Belastung. In Summe, auch das haben wir inzwischen mal bilanziert, sind das ungefähr 10.000 Tonnen. Also ne, das ist kein Greenwashing, was da stattgefunden hat, sondern bilanziell ist sozusagen dieser ganze Exit aus dem Printhandzettel 60.000 Tonnen CO2 positiv. Das ist erstmal, glaube ich, eine super Nachricht. Mhm. Und ich fand immer so, CO2 ist irgendwie so sehr abstrakt. Habe mich natürlich im Zuge dieses Projektes dann ein bisschen intensiver damit befasst und habe dann zum Beispiel irgendwann mal den Fakt erfahren, dass eine Birke 80 Jahre braucht, um eine Tonne CO2 aus der Luft wieder rauszuholen. So, und da habe ich gemerkt, okay, das, was wir da machen, das hat halt wirklich Impact. Und ja, so zu deiner Frage, was hat sich verändert? Der gesamte Marketingmix hat sich natürlich verändert. Wobei ich schon sagen würde, es wird dann immer schnell gleichgesetzt mit, ihr seid aus Print raus und jetzt seid ihr nur noch digital. Das ist definitiv nicht so. Ne? Also es ist keine Abkehr von klassischen Medien, die da stattgefunden hat, sondern wir bewerben auch weiterhin unsere Angebote im Fernsehen, im Radio, in Tageszeitungen. Also das halte ich auch für enorm wichtig, dass sich ein Marketingmix zwar jetzt wahrscheinlich sukzessive in Richtung digital verschoben hat, auch weiter verschieben wird, aber dass ich heute natürlich auch immer noch für bestimmte Themen, für bestimmte Angebote einfach Reichweite brauche, die ich in digitalen Medien nicht immer so 1:1 komplett bekomme. Mhm. Und da spielen natürlich dann auch Demografien der Kunden eine Rolle bei letztendlich der Auswahl des richtigen Mediamixes.
Musste man den POS anders gestalten, als man den Handzettel abgesetzt hat? Weil man, also ich habe immer diese Omi im Blick, die mit ihrem Wägelchen beim Rewe vorne sich das Blättchen nimmt und dann systematisch durch den Laden geht, ne? Und das so als Anleitung auch irgendwie nimmt.
Ja, also wir haben tatsächlich erstmal überhaupt verschiedene Kanäle natürlich auch neu aufgeschaltet. Ich glaube, das, was damals relativ viele zum Beispiel wahrgenommen haben, war WhatsApp. Das war so ein Kanal und du wirst lachen, aber auch die Omi sozusagen hat sich dann auf einmal mit WhatsApp auseinandergesetzt. Mhm. Ich war total überrascht, wie sie soziodemografischen Daten von WhatsApp sind und wie hoch die Durchdringung auch bei älteren Zielgruppen ist. Und das wurde sehr, sehr dankbar angenommen, dass sie auf einmal die Möglichkeit hatten, unser PDF kostenlos über den Kanal WhatsApp zu abonnieren. Und natürlich, das gehört zur Wahl auch dazu, es gibt Stimmen, die auch bedauert haben, dass sie den Rewe-Handzettel dann nicht mehr im Briefkasten haben. Es gibt aber mindestens genauso viele Kunden, die das total gutiert haben, die gesagt haben, hey, ihr geht da den richtigen Schritt. Also ich habe wirklich Menschen gehört, die gesagt haben, hey, ich komme jetzt deswegen bei euch einkaufen, weil ich das einfach so gut finde, wie ihr euch im Bereich Nachhaltigkeit engagiert.
Mm. Dieses Buzzword Print Exit ist ja total groß in unserer Branche. Ne? Stefan, du bist ja auch in Europa unterwegs und hast durch deine Tätigkeit da gute Einblicke, die wir und unsere Hörerinnen und Hörer nicht haben. Welche Länder sind denn da schon weiter und welche Entwicklungen kannst du da so beobachten?
Genau, du hast es vorhin so gesagt, Print Exit, wenn ich das Wort höre, und im Kundengespräch, gerade jetzt auch international, stoßen wir tatsächlich bei vielen auch auf mal vorsichtig sagen, eher verhaltene Reaktionen. Und auch bei der Rewe gingen ja lange Studien voraus, ja, dass natürlich dann diese Pressemeldung, und es ist ja nicht nur Rewe gewesen, es war auch Kick, es war Obi, es war Müller jetzt in Deutschland. Genau. Da gehen natürlich lange Research-Phasen voraus, was Rewe hervorragend gemacht hat, die Kontrollgruppen, die Testgruppen etc. Und ich denke, das muss man immer noch mal beachten, wenn man sagt Print-Exit. Der überwiegende Teil der Händler präferiert einen sukzessiven Ausstieg. Dennoch gibt es auch im internationalen Bereich hier nochmal ganz andere Einflussfaktoren. Wenn wir beispielsweise nach Frankreich schauen, und ich empfehle jedem das Video mal, wer es nicht kennt, von Leclerc, das Video zu googeln zum Thema Printausstieg, die ja de facto in diesem Video gesagt haben, hey, we were wrong. Also da regnen die Prospekte vom Himmel zu einer sehr theatralischen Musik und landen in einer großen Altpapiertonne. Und da drüben kommt, okay, wir haben so und so viele Milliarden Papier gedruckt dieses Jahr. Damit ist jetzt Schluss. Und die Reaktion war gefühlt ähnlich wie in Deutschland bei Rewe. Nämlich durchweg, was ich wahrgenommen habe, sehr positiv, auch auf dieses Nachhaltigkeitsargument einzahlen. Aber nicht nur. Denn wenn ich diese Budgets nutze und dort einen breiteren Mediamix aussteuere, und ich möchte vielleicht auch nochmal ergänzen, was wir als Offerista da tun, ist ja nicht nur der digitale Handzettel. Es ist das Retail Media Network, was wir aufgebaut haben, über Hunderte, über Tausende, je nachdem in welchem Land, Apps und Formate, wo diese Prospekte ausgespielt werden können, die digitalen, aber auch eine Ausspielung beispielsweise auf Digital Out-of-Home-Platzierungen oder ATV oder Programmatic Audio. Wenn wir in andere Länder schauen, beispielsweise in UK oder auch in den Niederlanden, dann fällt auf, dass man generell eine Graduierung hernehmen muss, wie digital affin ist ein Land in Gänze. Das heißt nicht nur, auf welchem Level befinden sich die Marktteilnehmer, sprich die Händler, aber auch auf welchem Level befinden sich die User. Da gibt es schon Unterschiede, die wir feststellen in den Marketing-Mixed-Modeling-Prozessen, als auch in der Ausspielung. Und da würde ich sagen, UK, Tesco beispielsweise oder auch Niederlande sind da viel, viel weiter. Woran mache ich das fest? Man spürt es tatsächlich auch, an welcher Wichtigkeit hat die Inhouse-Platzierung des Händlers von solchen Abteilungen. Das heißt, wie viele Menschen, wie viele Talente werden dort gehired für das Thema digitaler Marketingmix oder einfach auch, wie Basti gesagt hat, ein neuerer Marketingmix, der jetzt nicht nur auf die klassischen Medien geht. Und ich finde im zweiten Trend auch nochmal sehr spannend, wer die Presse verfolgt bezüglich Walmart, der CEO Macmillan, der hat ja jetzt vor ein paar Monaten die Pressemeldung lanciert, wo, wenn man es jetzt für voll nimmt, und laut Geschäftsbericht ist es ja so, dort tatsächlich im Milliardenbereich das Thema Retail Media belegt wird. Und das ist auch ein Thema, was uns sehr stark treibt über unser Retail Media Netzwerk. Dort in Zukunft, und die ersten Projekte laufen gerade bei uns in Italien, dass wir dem Händler auch Umsatz mitbringen, aufgrund unserer Umsätze, die wir über Brands generieren. Also denke, dieser Retail-Media-Trend, der ist auch nochmal im internationalen Bereich sehr heterogen. In manchen Ländern ist es ein zartes Pflänzchen. In manchen Ländern ist es im Geschäftsbericht, im Jahresabschluss einfach für den Händler eine massive Umsatzquelle. Das sind, denke ich, so die zwei Achsen. Einmal die digitale Reife der Märkte, die wir stark wahrnehmen über den Erdball hinweg. Auch wenn wir zu Kunden nach Australien von uns gucken, ist auch eine relativ hohe digitale Affinität. Und das andere Thema Retail Media, wo es Länder gibt, da ist noch gar nichts. Das sind die ersten zarten Pflänzchen. Und in anderen Ländern sind es schon massive Umsatzströme für den Händler. Und in all den Bereichen wollen wir unterstützen, um einfach die Innovationskraft weiter zu behalten, die wir bisher hatten, und am Ende auch nicht abgehängt zu werden. Und das vielleicht noch als letzter Satz. Das ist das, was, glaube ich, viele Händler stärker in den Fokus nehmen dürfen. Es geht nicht darum, die richtige Zielgruppe irgendwie, wie spreche ich die an? Das Resultat ist, wenn ich dort in diesem komplexeren Marketing-Mix-Modeling, in dem Media-Mix, nicht up-to-date bin, dann verliere ich Umsätze an den Mitbewerber. Und ich möchte jetzt nicht das Volkswagen-Beispiel zitieren, aber ich denke, in E-Mobilität war es ähnlich. Und ich weiß nicht, ob man die Software von Tesla und Co. so schnell kopieren kann. Also es dauert ja auch. Und ich glaube, Vielleicht kannst du dann auch nochmal was dazu sagen. Würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, wie lang der Prozess bei euch war, bei Rewe. Wie lang war dieser Vorlauf hin zu, okay, wir treffen eine fundamentale Entscheidung.
Mhm. Ja, also tatsächlich roundabout 2 Jahre, würde ich sagen. Diese intensive Testphase, bis wir dann nicht rausgegangen sind, sondern announced haben, dass wir rausgehen. Ne? Also wenn du sozusagen all in die Zeit betrachtest, sind es, glaube ich, dann 3 Jahre. Insofern ja, das ist total wichtig. Ne? Und ich würde auch nicht hingehen und pauschal anderen Händlern empfehlen, geht aus euren Handzetteln raus. Auch wenn das aus einer CO2-Sicht total sinnvoll ist. Ne? Das müssen immer die Marktfaktoren auch dafür da sein, das dann zu tun. Und jetzt haben wir in Deutschland eine Situation, dass wir zum Beispiel nicht so hohe Aktionsanteile haben wie teilweise im europäischen Ausland. Ne? Also wir haben auch andere Einheiten bei der Rewe Group, wo die Aktionsanteile einfach deutlich höher sind. Das heißt, die Affinität zu einem Medium-Handzettel einfach nochmal eine ganz andere ist. Mhm. Und da kann dann so ein Test auch in einem ganz anderen Ergebnis münden. Also insofern, ich würde niemals hingehen und sagen, das, was wir bei Rewe gemacht haben, kann man jetzt einfach auf beliebig auf andere Konzerne überstülpen. Und die Botschaft soll auch keineswegs sein, raus aus allen Handzetteln, sondern die Botschaft, die ich gerne eher verbreiten möchte, ist, beschäftigt euch in euren Marketing- und Medieneinheiten damit, wie ist generell die CO2-Bilanz eures Marketing- und Media-Mixes? Und welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es, ohne dabei Umsatz zu verlieren? Weil wir haben das ja bewiesen. Wenn man sich GfK-Daten anschaut, wir wachsen gerade im LEH besser als der Markt. Wir haben keine höheren Media-Kosten. Wir haben aber auch nicht ehrlicherweise jetzt signifikant reduziert, ne, sondern unsere Prämisse war schon, das Geld, was wir vorher für Handzetteldruck und Verteilung ausgegeben haben, auch wieder auf andere Medien zu allokieren und gleichzeitig aber trotzdem die CO2-Bilanz deutlich zu verbessern. Und das ist ja irgendwie ein Auftrag, den alle Firmen haben sollten.
Dann hat Stefan ja auch noch ein anderes großes Thema aufgeworfen, Retail Media. Wie ist das auch bei dir im Team verortet?
Also Retail Media, tatsächlich macht die Rewe das auch schon sehr, sehr lang. Als ich vor knapp 10 Jahren zum Konzern gekommen bin, haben wir schon Retail Media gemacht. Inzwischen hat das natürlich aber eine ganz andere Dynamik bekommen. Digitalisierung in Summe ist ein Beschleuniger für Retail Media und jetzt insbesondere ehrlicherweise auch diese Print-Handzettel-Abschaltung hat das nochmal enorm geboostet im Markt. Du hattest ja eben schon mal nach der älteren Kundschaft bei uns am POS gefragt und wie sich da auch Kanäle verändern. Also eine Sache, die, glaube ich, jeder Kunde bei uns inzwischen wahrnehmen kann: Wenn man so einen Rewe-Markt betritt, dann ist das Erste, was man sieht, so eine digitale Stele im Eingangsbereich. Also es gibt wenige Märkte, wo das eine Ausnahme ist. Das hat dann meist bauliche Gründe. Aber in der Regel steht da erstmal so ein ganz großer, fetter digitaler Screen, über den zum Beispiel dann auch Angebote ausgespielt werden. Und das ist natürlich ziemlich cool auf ganz vielen Ebenen, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel Angebotskommunikation, die früher ja sehr viel Gießkanne war, auf einmal zu lokalisieren, bis hin auf Marktebene. Das heißt, ich kann mir... Und da wäre jetzt KI so ein Stichwort, was heute noch nicht so gefallen ist, aber ich kann mir über KI letztendlich dann auch berechnen lassen, in welchem Markt welches Angebot in der Vergangenheit eigentlich wie stark irgendwie gekauft wurde. Um das dann halt auch, und das wäre der zweite große Vorteil, in Echtzeit auf so eine Kommunikationsfläche zu bringen, weil das kann Papier halt nicht, das könnte ein Handzettel nicht, das kann auch das Plakat, was ich im Markt oder der Aufsteller im Markt, das können die alle nicht. Ich kann auch da wieder meinen CO2-Fußabdruck verringern, weil der ist faktisch bei so einer Stele deutlich niedriger, als wenn ich jede Woche Papier wieder drucken lasse, was ich dann auf Märkte verteile. Zumal die Halbwertszeit von Angebotskommunikation bei den meisten Händlern nur 7 Tage beträgt und dann landet das Papier auch wieder in der Tonne. Last but not least ist es natürlich enorm attraktiv für die Industrie und also auch dort wieder Retail-Media-Werbung zu schalten. Und wenn man sich jetzt so ein paar neuere Rewe-Märkte anschaut, dann sieht man auch, dass wir in dieses Thema konsequent weiter investieren, dass wir das weiter vorantreiben. Und meine persönliche Vision ist auch, dass wir irgendwann so einen papierlosen Supermarkt haben werden. Also zumindest im Hinblick auf Kommunikation. Ne? Ich rede jetzt noch nicht von jedem Packaging, aber wenn es um Kommunikation geht, glaube ich, sollte da die Reise hingehen.
Wie viele Menschen gehen jeden Tag in Deutschland in einen Rewe? Weißt du das? Also wie hoch ist quasi der POS-Traffic?
Ja, also Tageszahl kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber so ungefähr 30 Millionen in der Woche.
Wahnsinn. Was sind denn erfolgreiche digitale Kampagnen?
Einfache Frage, Semester als Vorlesung wäre die Antwort. Also vielleicht kann man es mal in drei, jetzt von der Offerista-Perspektive her und Shopfully-Perspektive. Die Antwort versuche in 3 Ebenen. Ich glaube, es ist wichtig, das Thema Always On, sprich in der Offer-Kommunikation durchgehend sicherzustellen, und dort sowohl die loyalen als auch die illoyalen Kunden anzusprechen. Wir haben vorhin gesprochen schon über Marketing-Mixes, nicht nur der Prospekt, auch Out-of-Home etc. Wie erreiche ich die Kunden über die Prospekte-Apps und so weiter und so fort. Das zweite Thema ist kampagnenbasiert, sprich Ostern, Weihnachten, Back to School, whatever. Dort ist es, glaube ich, die Herausforderung, im Speziellen die hyperregionalen Potenziale der neueren Marketing-Mix auszuspielen. Also wie kann ich das konzertieren, dass ich kein Geld verbrenne? Der dritte Teil der Antwort, im Speziellen auf unser Feld, und es wurde jetzt schon mehrfach gesagt, es ist kein An-Ausschalter, dieses Thema Print-Exit, wenn man es so nennen möchte, sondern wie kann man dort einen Übergang schaffen von Research, von Tests und dann wo reduziere ich was? Im letzten Bereich wurde jetzt auch schon gesagt, da arbeiten wir natürlich auch mit KI-basierten statistischen Methoden. Wir nutzen dort unter anderem Bayesian-Statistik. Würde jetzt zu weit führen, aber wir erzeugen im Grunde für den Händler, und ich glaube, Rewe hat es auch ähnlich gemacht, pro Store Heatmaps, um zu gucken, in welchem Bereich ist welcher Kanal wie wirksam. Und das beschäftigt uns naturgemäß relativ viel. Rewe war sehr früh mit dieser Entscheidung. Viele Händler wurden dadurch überhaupt erstmal so aufgeweckt, habe ich manchmal das Gefühl. Und diese Händler beraten wir. Diese 90 Projekte, die ich jetzt neulich, die ich vorhin angesprochen habe, die sind hochkomplex und wir sehen das aber als Investment, den Kunden hier zu beraten. Das heißt, wir verlassen in diesen Projekten unsere Rolle als, okay, wir sorgen dafür, dass dein Werbemedium zu Drive-to-Store Impact führt, verlassen wir und sagen, wie kann dieser Ausstieg oder diese Reduktion oder diese Veränderung des Marketing-Mix gestaltet werden? Und die Herausforderung, je nach Land, gerade schon gesagt, ist enorm groß, weil oftmals auch die logistischen Prozesse innerhalb der Händler einfach sehr stark auf das Print-Prospekt ausgelegt sind. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis von Bastian. Es geht ja nicht darum, das Budget zwingend einzusparen, sondern einfach sinnvoller einzusetzen. Das heißt, diese drei Säulen, ja, Angebotskommunikation digital, das Thema hyperregionale Special Campaigns unterjährig und der dritte Riesenpflock, wie können wir diese Transformation mit begleiten?
Ihr habt das ja jetzt auch häufiger jetzt schon gesagt, ne? Dieses Prinzip Gießkanne, das haben wir früher verwendet. Heute können wir Menschen viel genauer adressieren, Streuverluste minimieren. First-Party-Data und KI sind in diesem Zusammenhang auch wichtige Worte, die ja hier auch schon gefallen sind. Wie nutzt Rewe die eigenen Kundendaten, um personalisierte Angebote zu entwickeln und die Kundenbindung zu stärken? Und kannst du vielleicht auch ein Beispiel für eine KI-basierte Marketingkampagne nennen?
Also ich muss gestehen, bei der Vorfrage hatte ich auch so einen gewissen Stör, weil nur digitale Kampagnen gibt es gar nicht in meiner Vorstellung, sondern es sind immer omnikanale Kampagnen und je nach Zielstellung habe ich halt mal mehr oder mal weniger digitalen Anteil. Nichtsdestotrotz, ne, ich bin bei dir, die digitalen Kanäle haben halt ein paar Vorteile und die sind jetzt schon gefallen, eine Lokalisierung, Personalisierung, das sind alles Dinge, die halt digitalen Kanälen so auch vorbehalten sind. Und diese Stärken machen wir uns natürlich an den entsprechenden Stellen zu nutzen. Also ich gebe mal ein Beispiel, ne, wenn ich jetzt über die Ausspielung eines Newsletters nachdenke, dann denke ich schon darüber nach, wie kann ich denn zum Beispiel den Content, die Inhalte dieses Newsletters segmentbasiert optimieren. Also ich brauche jetzt wahrscheinlich nicht auf einer 1:1-Ebene unterschiedliche Inhalte, aber wahrscheinlich wird ein Bio-Lover bei uns irgendwie einen anderen Content bekommen, als jemand, von dem wir wissen, dass er irgendwie gerne Petfood kauft. Was die Daten oder die Frage nach den Daten angeht, da haben wir natürlich jetzt auch gerade ein besonderes Momentum bei Rewe. Ich denke, das wissen die meisten Hörer, dass wir, und wir haben das ja jetzt inzwischen auch announced, wir werden aus dem Loyalitätsprogramm Payback aussteigen. Es gibt auch inzwischen einen Stichtag, das ist der 28.12. Und ich darf leider noch nicht so viel verraten über das, was dann danach passiert. Aber ich kann alle Hörerinnen und Hörer herzlich dazu einladen, mal ab Montag, den 30.12. bei Rewe einzugehen. Es wird sich lohnen. Und genau, also von daher, ne,
bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Was uns aber definitiv hilft, ist halt irgendwo die KI bei den verschiedenen Themen. Also sowohl bei Personalisierung als auch bei Lokalisierung. Ne, das sind Angebotsmengen, die sonst nicht mehr handelbar sind. Ich gebe mal ein Beispiel, was vielleicht sehr anfassbar macht. Ne, wenn ich einen Kölsch in Aktion habe, dann ist das in den Kölner Märkten super relevant. Wenn ich das in Düsseldorf ausspiele, vielleicht eher etwas unbeliebter. Und diese Datenvarianz wirklich zu stemmen über die Vielzahl der Angebote und Märkte, die wir haben. Ne? Also wir kreuzen ja hier so mindestens 300 Angebote pro Woche mit einem Filialnetz von rund 4000 Märkten. Das ist dann manuell irgendwann nicht mehr leistbar. Und insofern ist KI da wirklich eine sinnvolle Ergänzung auch im Angebotssetup.
Ja, Bastian, du hast es ja gerade angesprochen mit dem Kölsch, das unterschiedliche Relevanz hat in Deutschland. Stefan, welche Rolle spielen denn Tools von euch? Wie weit seid ihr da in der Entwicklung eines hyperlokalen Marketingansatzes?
Ich hatte es ja vorhin schon so grob skizziert. Das ganze Thema wird immer wichtiger, weil je mehr Händler initial den Marketingmix neu angepasst haben, kommt natürlich die Frage, okay, wie kann ich denn die Vorteile des digitalen Marketings, eben dieses Regionale, das Schnelle, die Geschwindigkeit, die Dynamik nutzen? Und da kann ich das auch nur unterstreichen. Also wenn wir, sei es mit Rewe zusammenarbeiten oder mit anderen Händlern und in hyperregionalen Kampagnen arbeiten, ich hatte gestern eine Kampagne auf dem Tisch, die in 14 Ländern läuft, wo nächstes Jahr 1000 Filialen neu eröffnet bzw. modernisiert werden. Und dann bewegen wir in so einer klar Granularität, wo um diese eine Filiale herum dann bis zu 100 Kampagnen laufen, auch kanalübergreifend. Das heißt Programmatic Wahnsinn. Audio, ATV, das ganze Thema Autoform, die Platzierung der Angebote in unserem Netzwerk. Und das alles zu konzertieren oder da auch AB-Tests zu fahren, das ist mal ein ganz, ganz simples Beispiel, ja. Welches Creative performt einfach besser, ja? Gleiche Aussage, gleicher Preis, gleiches Offer, aber vielleicht einfach in der Gestaltung anders. Und über solche Tools wie KI kann ich die einfach relativ schnell verproben. Das händisch oder manuell ist quasi nicht mehr leistbar. Und auch die KPI-Optimierung zu sagen, in welchem Cluster, in welcher Filiale, in welchem Bundesland oder in welchem Land performt welcher Kanal wie gut und dann dort auch Budget rauszuziehen und in einen anderen Kanal aufzustocken, das funktioniert bei uns in Tagesrhythmen, wo wir gucken mit dem Händler dann gemeinsam, hey, das ist unsere Empfehlung und dann go. Ich glaube generell, das wird ja durch die Medien hoch und runter getrieben, aber wer vielleicht auch mal Podcasts oder YouTube-Clips guckt aus Silicon Valley und dort wirklich die Experten sprechen lässt und denen zuhört, wie KI das verändern wird, das Leben. Und wenn man bedenkt, dass ChatGPT 5 auf einem Level eines PhD, also eines Doktoranden arbeitet und eine Doktorarbeit de facto schreiben kann. Und wenn wir gucken, wo das vor einem Jahr war, ich glaube, die Welt wird eine andere sein in 2-3 Jahren. Wie wir auch es nutzen, ja, unsere Entwickler, die Angebotsgestaltung für die Kunden, es hat ja schon Einzug gehalten, aber ich glaube, wir sind hier im untersten Quantil. Also ich glaube, die Effizienz der Budgetallokation und die Effektivität des Drive-to-Stores wird sich massiv verschieben. Und das ist eine Riesenchance, aber in meinen Augen auch ein großes Risiko für all die, die sagen, ja, ich warte mal noch ab. Weil auch wenn wir sagen, KI ist out of the box und ist da und ich gebe da irgendwie einen Prompt ein und kriege irgendeine Antwort, ich glaube, in so einer Komplexität, wie es der Handel auch ist, der internationale Handel auch ist, und Bastian hat ja gesagt, ne, wie viel Menschen da einkaufen gehen, das sind ja riesige, komplexe Prozessströme. Die müssen ja trotzdem auch verstanden werden und adaptiert werden. Und ich glaube, das ist eine Ultra-Chance, aber auch ein Risiko zu sagen, habe ich die richtigen Leute in-house, das überhaupt auch zu handeln, beschäftige ich mich.
Erlebst du denn noch viele Händler, die sehr abwartend sind?
Abwartend bezüglich?
Bezüglich der Investition in KI-gesteuerte Marketing-Aussteuerung?
Also ich glaube, das ist ein Spektrum. Ich glaube, alle Händler haben verstanden, alle Marktteilnehmer haben verstanden, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, auch alle haben verstanden, dass es ohne einen nicht-digitalen Anteil im Marketing-Mix nicht funktionieren kann oder einfach schlechter funktioniert, als die Gegebenheit der Technik das hergeben. Die grundlegende Tendenz, die ich feststelle, ist eher so eine Make-or-Buy-Entscheidung. Also möchte ich dieses, was es ja ist, dieses Know-how reinziehen in mein Unternehmen? Oder sage ich, nein, ich vertraue, weil es eben so schnelllebig ist, auf externe Partner, auf Agenturen, auf uns beispielsweise auch, und sage, okay, da habe ich State of the Art. Diese beiden Pole gibt's. Jemand, der sagt, oh nee, ich will davon nichts mehr wissen und alles bleibt, wie es ist. Also ich habe schon lange, lange so ein Statement nicht mehr gehört. Hättest du mir die Frage vor 5 Jahren gestellt, hätte ich gesagt, ja, die gibt's. Mittlerweile haben das, glaube ich, alle auch durch solche Beispiele wie Rewe oder Leclerc. Also okay, es geht
die
was voran.
Dann.
Es wird es wird was getan. Mhm. Erkannt, ja.
Ja, also ich nehme total mit aus diesem Gespräch, welche Komplexität in diesem Thema steckt. Die habt ihr für mich total gut herausgearbeitet. Zum Abschluss vielleicht auch nochmal so zwei größere Fragen. Vielleicht könnt ihr die kurz beantworten. Welche Megatrends werden denn den Marketingmix im deutschsprachigen Einzelhandel in den nächsten 5 Jahren stark beeinflussen? Und vielleicht auch nochmal speziell an Bastian, wie sieht deiner Meinung nach der optimale Marketingmix für Rewe in 5 Jahren aus?
Dann fange ich mal mit der zweiten Frage an. Also ich glaube, dass ich das nicht wissen kann, wie der Marketingmix in 5 Jahren aussieht. Aber was ich glaube, und das gilt ehrlicherweise auch nicht nur für Rewe, das, was Unternehmen gerade kultivieren müssen, ist die Fähigkeit, sich schnell halt an veränderte Gegebenheiten anzupassen. Also auch in den Marketing- und Media-Units, weil wir eben so eine fragmentierte Medialandschaft haben. Und das ist ein Trend, der nicht zurückgeht. Ne? Der geht nicht mehr weg, sondern der wird noch stärker. Und dementsprechend werden wir in 5 Jahren andere Plattformen haben, über die wir sprechen, über die wir werben. Und die Fähigkeit, diese Plattformen dann auch zu erschließen und in guten Test-and-Learn-Setups schnell für sich zu bewerten, was bringt mir was bringt mir weniger, ich glaube, das ist ein Skill, den Marketing- und Media-Departments ausbilden müssen, wenn sie ihn nicht schon haben. Mhm. Das Zweite ist eine Digitalisierung, haben wir schon vielfach gesagt, das geht nicht mehr weg, damit einhergehend KI, Hyperpersonalisierung, das sind alles Themen. Auch das Thema CO2 im Übrigen, das galt ja lange Zeit so als, das ist so ein bisschen nice to have und das muss man sich irgendwie leisten können. Ich glaube, man muss es leisten können inzwischen, ne? Und das hat vor allem auch mit Regulatorik zu tun. Also es wird eine verbindlichere KPI werden. Also ich weiß nicht, wer sich alles mit den Richtlinien befasst, wie CSRD, EUDR, Green Claims. Also manche davon sind ja in Kraft, manche treten noch in Kraft. Da steht ja immer reeller Unternehmensumsatz im Risiko, wenn ich gewisse Dinge nicht mache. Insofern wird auch das wichtiger werden. Und das sind alles Themen, die haben wir mehr oder weniger schon gestreift. Wenn ich noch so ein bisschen in meine Glaskugel gucke, also oder was glaube ich Themen sind, die noch mehr zunehmen, sind halt tatsächlich jegliche Trendthemen. Also ich glaube, was man jetzt gerade im LEH als Kunde wirklich wahrnehmen kann, ist zum Beispiel das Phänomen der Dubai-Schokolade. Ne? Da hast du auf einmal so ein Produkt, was total gehypt wird.
Wahnsinn.
Und keiner weiß so richtig, wo es herkam. Und auf einmal ist es aber da. Und auch hier die Fähigkeit als Händler auf so einen Trend sehr, sehr schnell zu reagieren. Also du redest dann auf einmal auch nicht mehr nur über Marketing, sondern natürlich vor allem Time to Market von Produkten. Also wie schnell kriegst du es hin, dann so ein Produkt auch in deinen Regalen zu haben? Ich glaube, diese Fähigkeit zu entwickeln, das ist sehr, sehr wichtig. Und last but not least, ich persönlich glaube sehr stark an jegliche Form von Bilderkennung und Augmented Reality, dass das irgendwie noch ein bisschen mehr auf den Vormarsch kommen wird. Also ich fand ja ehrlicherweise das Produkt von Apple, diese Vision Pro, sehr, sehr spannend. Jetzt haben sie, glaube ich, gerade bekannt gegeben, ne, dass sie das Produkt erstmal wieder vom Markt nehmen. Also vielleicht so ein bisschen so ein Thema, die Zeit war noch nicht reif. Aber ich könnte mir persönlich vorstellen, dass diese Brillen schon früher oder später so the next big thing werden, so wie irgendwann mal Smartphones die Art und Weise, wie wir das Internet nutzen, revolutioniert haben. Ich glaube, die waren ein bisschen vor ihrer Zeit und vielleicht auch preislich einfach zu hoch angesetzt für den Otto-Normalverbraucher, aber dass wir das noch erleben werden. Und last but not least, so was Video angeht, auch in den Märkten. Ich habe eben schon über die Stelen gesprochen. Das heißt, wir haben ja bereits die Fähigkeit entwickelt, Echtzeitkommunikation digital im Markt zu machen. Und wann es richtig spannend wird, meines Erachtens, ich bin groß geworden mit dem Film Minority Report, Science-Fiction-Film, der eine oder andere wird ihn kennen, mit Tom Cruise. Mhm. Da gibt es so eine relativ berühmte Szene, wo er in so eine Mall geht und dann gibt es eine Kameraerkennung beziehungsweise eine Retina-Scan, also sein Auge wird gescannt und daraufhin werden ihm Produkte empfohlen. So. Und damals war das halt Science-Fiction. Das ist jetzt 22 Jahre her, der Film. Ja, heute haben wir ja kamerabasierte Märkte. Das heißt, das ist auf einmal nicht mehr so abwegig. Es ist auch ein Datenschutzthema, da spielen ein paar Faktoren mit rein, was man darf, was man nicht darf. Aber rein technologisch ist es heute möglich. Ich kann einen Kunden soziodemografische Merkmale zuweisen mit einer Kamera. Ich kann sagen, das ist ein Mann oder eine Frau, die gerade in den Markt kommt, hat ein Kind an der Hand oder nicht. Und dementsprechend auf der Stele dann in Echtzeit zum Beispiel die Pampers bewerben, weil das gerade wahrscheinlich relevanter ist als bei einem anderen Kunden. Also diese Möglichkeit gibt es bereits technologisch, regulatorisch ist ein anderes Thema, aber sich genau auch mit solchen Themen zu befassen, ist, glaube ich, für alle Händler, die irgendwie Filialen haben, nicht ganz unrelevant. Wenn wir über in 5 Jahren sprechen.
Sehr cool. Stefan, auch von dir ein kurzer Blick in die Zukunft, in deine Glaskugel.
Was ich unterstreichen würde von Bastian, ist das ganze Thema Adaptionsvermögen. Auch für uns als Firma, als weltweiten Konzern, stehen wir natürlich vor der Herausforderung, okay, wie stellen wir uns auf? Wie können wir diesen Anforderungen A, der Verbraucher und B, des Handels zukünftig gerecht werden? Ich glaube, es wird einen Trend geben, dass auch das PDF, sprich der Prospekt, der da irgendwie digitalisiert wird, das ist ja nur eine Krücke. Es ist eigentlich gewisserweise widersinnig, was natürlich ein erster guter Schritt ist. Ich glaube, dort wird es stärker in Einzelproduktoffers gehen, um genau diesen schnellen, diesen Trends mehr gerecht zu werden. Die ersten Formate haben wir ja da schon laufen, dass eben genau diese Feeds basiert sind auf, okay, hyperregional versus die Zielgruppe und das immer feingranularer runterbrechen können, um eben die richtige Werbung an den richtigen Adressaten oder Adressatin zu senden. Das zweite Thema, was wir gerade sehen, was Riesenfahrt aufnimmt, ist das ganze Thema, dass Händler sich dem ATV immer mehr annähern, wo ja auch über solche L-Banner, dann sieht man eben, okay, neben dem Spot läuft dann der L-Banner und dann sehe ich, okay, da gibt es eben die Filiale und die ist so viel 100 Meter entfernt. Hätte man das vor 2-3 Jahren gesagt, dass das so out of the box möglich ist, hätte man wahrscheinlich gesagt, schwierig, überregional und das noch für 400, 500, 600, 700 Filialen. Weiß ich nicht, ob das geht. Ist live. Ich glaube, die Geschwindigkeit, das Adaptionsvermögen, sich auf die Kundeninteressen auch einzustellen. Und das halte ich persönlich für ein, das ist jetzt wirklich Glaskugel. Ich weiß nicht, inwieweit, und das auch wieder international gesprochen, wie müssen sich Händler als Brand definieren? Ich würde jetzt noch gar nicht in den Bereich Consumer Electronic gehen. Ich glaube, die haben es besonders schwer oder ist eine besonders große Herausforderung. Aber auch im Bereich Grocery LEH, wie definiere ich zukünftig meine Brand und was sind dort wirklich Werte, warum der Kunde da einkaufen geht? Natürlich wird es immer Menschen geben, die auch günstige Produkte erwerben wollen. Dieser Trend, den Bastian angesprochen hat, des CO2-Marketing-Mixes, das ist ja eine Spiegelseite der Medaille. Ne? Das eine ist die Verantwortung der Gesellschaft. Regulatorisch, wenn wir nach Frankreich gucken, höchstwahrscheinlich wird Dezember nächsten Jahres dann das Print-Prospekt per Gesetz eingestellt. Und wenn wir das jetzt weiterdenken in die Richtung, und EHI hatte ja den großen Monitor jetzt auch dieses Jahr, wie sieht dieser Mix aus? Und es ist eben nicht nur Greenwashing, sondern es wird in gewisser Weise eine gesetzliche Notwendigkeit. Dann ist das ja ein Spiegel der Gesellschaft. Und wie verändert sich das wiederum auf die Verbrauchergewohnheiten? Und sind dann die Prozesse der Händler und der Dienstleister wie uns schnell genug, darauf zu reagieren? Ich glaube, dieses Momentum wird kommen. Es kommt vielleicht nicht 2025, aber es wird kommen. Und dort wünsche ich allen den Mut, auch echte Innovationen zu treiben und raus aus diesem echten Punkt.
Ich danke euch, Bastian, Stefan, für eure Insights. Ich glaube, Leute, die diese Folge gehört haben, können jetzt definitiv mitreden, wenn es um Themen der Digitalisierung im Marketingmix geht. Spannend, wie komplex und wie viel Bewegung da auch drin ist. Ich danke euch.
Ja, danke auch, dass es möglich war, jetzt vor allen Dingen auch so ganz kurz vor Weihnachten bei all den Themen, du hast am Anfang auch angesprochen, Familie und Job, alles stapelt sich gerade. Und danke auch nochmal an Bastian und die Rewe, dass das möglich gewesen ist.
Danke Caro, danke Stefan. Das hat mir auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert und uns 5 Sterne gebt. Bis zum nächsten Mal.